Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wenn wir unsere Welt behalten wollen, wie sie ist, ist es notwendig, den Klimawandel zu stoppen. Ein Großteil der Emissionen kommt dabei aktuell noch aus der Energiewirtschaft. Das heißt, eine Defossilisierung ist zwingend notwendig und kann im Zusammenspiel aller Energieträger gelingen. So mein heutiger Gast im Vorfeld unseres Gesprächs. Er hat seinen Bachelor in Energie- und Umweltmanagement an der Hochschule Flensburg und seinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Energie- und Ressourcenmanagement an der Technischen Universität Berlin absolviert. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement an der TU Berlin, arbeitete dann am Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Dort war er zuletzt als Bereichsleiter des Bereichs Mobilität tätig und beschäftigte sich mit den Themen Ressourceneffizienz und Sektorenkopplung. Seit 2016 ist er freiberuflich als Lehrbeauftragter und Dozent und seit Mitte 2023 auch noch als Projektleiter für PTX-Projekte bei der Enertrag SE tätig. Und das Interessante bei Enertrag ist, dass sie sich nicht nur für einen Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzen, sondern auch sich für eine stärkere Sektorenkopplung einsetzen und beispielsweise versuchen, Stromerzeugung und Wasserstoffproduktion zusammenzubringen. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, auch darüber, wie Klimaschutz und Energiesicherheit zusammen funktionieren können. Und zwar mit Benjamin Große. Herzlich willkommen, lieber Benni. Schön, dass du bei mir bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich wusste ehrlicherweise gar nicht, dass du gar nicht beides in Flensburg studiert hast, muss ich zugeben. Du hast ja, ich glaube, 2014 deinen Abschluss in Flensburg oder in Berlin gemacht?
Ich weiß gar nicht. Ich habe 14 in Berlin den Abschluss gemacht, genau. Also ich habe es von 2008 bis 2012, also die 7 Semester Bachelor sozusagen, in Flensburg gemacht. Mhm. Und bin dann an die TU Berlin gewechselt und habe da meinen Master in, mit dem eigentlich, ja, muss man sagen, gleichen Schwerpunkt weitergemacht. Gab persönliche, aber auch viele, viele Gründe, das nochmal zu ändern. Hat, glaube ich, nicht geschadet. Auch wenn ich natürlich viel Gutes vom Master in Flensburg gehört habe, muss man ganz klar sagen. Und wir haben jetzt auch quasi die Querrückverweisung, wenn man so will. Der Master wird ja geleitet von Paul Yu. Und der kommt nun mal aus Berlin. Den kenne ich auch schon von Berlin noch. Also der hat quasi vor mir seinen Abschluss gemacht.
Damals auch schon in Berlin da zugange.
Der war quasi, genau, der ist, glaube ich, 3 Semester über mir fertig gewesen oder 4 oder sowas. Mhm. Und bei, kann auch nur 2 gewesen sein, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Aber den kenne ich auch noch aus persönlichen, genau, Treffen und jetzt nicht zusammen studiert, aber irgendwie dann doch im Energiedunstkreis gewesen. Und das war dann ganz witzig, als er meinte, da ist eine Stelle in Flensburg frei, du hast da doch studiert, kannst du mal was dazu sagen? Und dann kam das eine zum anderen.
Cool. Schöne Geschichte. Wie bist du überhaupt auf das Studiumfach gekommen? Also was treibt dich persönlich an? Weil ich habe das Gefühl, das sind immer irgendwelche Lebensgeschichten, die da dazu führen, dass man dann sowas in die Richtung studiert.
Ja, das war relativ einfach eigentlich, muss ich zugeben, weil ich hatte, klassischer Fall, ne? Weiß nach dem Abi nicht, was du tun sollst, hatte dann zum Glück noch Zivi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war für mich ein Segen, weil ich mich ein bisschen umschauen konnte, mal überlegen konnte, was wollte ich eigentlich machen so. Hab einen CV gehabt und hab dann geguckt, ja, was hast du eigentlich, woran hast du eigentlich selber Spaß? So bin ich ehrlich. Und ich hatte halt immer schon Spaß an irgendwie so wirtschaftlichen Themen und ich hatte auch immer Spaß an, ja, Energie, Physik, all das fand ich immer spannend. Und dann war irgendwie relativ klar, da so eine Mischung im Studium wäre ganz cool. Und dann habe ich mir halt gedacht, ne, also was Vernünftiges anstellen willst du mit deinem Leben eigentlich auch? Also irgendwie jetzt so, ja, ich sag mal, diese alten Verbrennungsmotoren mir anzugucken, das wäre nicht so mein Stil gewesen. Mhm. Also habe ich dann mich für irgendwas mit Energie, blöd gesprochen, und ein bisschen was mit Wirtschaft und dann bitte im Bereich Erneuerbaren entscheiden wollen. Und damals gab es tatsächlich, als ich das studiert habe, 2008, nicht so viele Angebote. Also da war Flensburg schon sehr weit vorne, muss man ganz klar sagen. Und das Studium war dann gut und damals ja noch Olaf Hohmeier als Koordinator des Ganzen war auch immer, muss man einfach sehr nett sagen, ansprechbar für jeden, der interessiert war, und hat sich dann tatsächlich auch nochmal irgendwie 10 Minuten Zeit genommen und mir kurz erklärt, warum man das Studium sinnvoll findet und was man damit machen soll. Und hat mich dann sofort überzeugt. Also das war recht einfach, aber auch, muss ich sagen, genau das Richtige. Also bis heute finde ich vieles, was ich gelernt habe da oben und auch was ich dann im Folgenden noch gelernt habe, war und ist spannend und macht Spaß.
Okay, cool. Olaf als Studienberater, das ist großartig, dass er da die Rolle auch noch übernommen hat.
Hat er tatsächlich bei diverse Kommilitonen von mir damals auch noch gemacht. Ich weiß auch von 2, 3 anderen, die dann gesagt haben, sie wussten nicht so genau, was sie machen wollten, haben mal Olaf angerufen, er ist rangegangen und er hat ihnen kurz was erzählt. Und danach waren sie dabei. Also, ja.
Okay, Cool. Und dennoch, ich trotzdem, ich frage nochmal nach, der Gang nach Berlin war gut und richtig, im Nachhinein auch toll und schön. Warum hast du nicht in Flensburg einfach dann den Master zu Ende gemacht? Weil es dir im Grunde einfach wichtig war, nochmal was anderes zu sehen und nochmal rauszukommen, oder weil die meisten sind ja
Ja,
dann
gab
doch eher faul in Anführungszeichen und bleiben da, wo sie einmal eine Wohnung gefunden haben und ziehen das dann durch.
Die Wohnung war ich de facto ja eh schon los, weil ich im Auslandssemester war.
So.
Das war ja oder ist ja verpflichtend, so, wenn man so will. Also die war dann schon weg, in Anführungszeichen. Ich habe meine Bachelorarbeit dann am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung in der Research Domain 3 geschrieben und auch da mein Praktikum gemacht. Und ja, war dann auch persönlich in Berlin sozusagen noch gebunden. Und dann hatten auch leider viele von meinen Kommilitonen in dem Semester beschlossen, dass sie ihren Master nicht weiter in Flensburg machen sollten. Und dann war das so eine Mischung aus, gut, wenn viele Freunde gehen und du hast noch Argumente, in Berlin zu bleiben, dann ergab es Sinn. Und dann habe ich da nochmal sozusagen in die Universität Berlin, TU Berlin, schnuppern dürfen. Das war eigentlich ganz spannend. Also
Cool.
die Kombination war gut. Ich muss sagen, also das ist ja mal das Handwerkliche, was man dann doch irgendwie in Flensburg, oder festes Handwerk, was man dann gelernt hat an der Hochschule, das war schon viel Gold wert. Also, dass man irgendwie weiß, was so ein Wasserkocher an Leistung hat, dass man weiß, was Strom bedeutet und nicht nur sich irgendwie eine lustige Wattzahl irgendwie daherdenkt, sondern schon mal so ein bisschen Erfahrung hat, auch mal aus dem Laborpraktikum. Das ist etwas, was ich sehr geschätzt habe im Master, weil ich dann doch auch viele theoretische Überlegungen, die dann da angestellt waren, einfach praktisch gut untermalen konnte mit irgendwie dann doch Ideen, wie das in der Realität aussehen sollte und nicht nur, ja, nicht nur der Theorie, die man da mal gehört hat, so nach dem Motto, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich zwei größere Verbraucher im Haushalt in eine Steckdose stecke? Da waren meine Kommilitonen dann nicht mal so, also ich war klar nicht überrascht, dass es nicht funktionierte. Der eine oder andere war dann irritiert.
Okay,
Ja.
cool. Du hast im Vorfeld auch, ich sag mal, wir machen so einen Vorab-Fragebogen erzählt, dass dir Klimaneutralität, Effizienz und sozialer Ausgleich auch wichtig ist. Und die gehen ja nicht immer Hand in Hand, sondern teilweise gibt es da ja auch manchmal so ein bisschen so eine Abwägung, was man miteinander in Balance bringen kann oder wie man jetzt zum Beispiel das Thema sozialer Gerechtigkeit und das Thema, keine Ahnung, jetzt Zug zum Tor, dass wir jetzt vorankommen, übereinander bekommt. Wie schaffst du es da, das jeweils auszupendeln, so ein Stück weit?
Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das hat tatsächlich, als ich von der FH Flensburg oder damals FH, jetzt Hochschule Flensburg, nach Berlin gewechselt bin, hatte ich in Berlin einen sehr guten Professor, mit dem ich mich sehr viel nicht verstanden habe. Aber er hatte in vielen Punkten recht, weil er kam halt aus der alten konventionellen Kohleindustrie, sag ich mal blöd, und hat halt aber einfach gesagt, Leute, das entscheidet, also wir werden diese Energiewende nicht hin, also er war auch auf jeden Fall Richtung Energiewende unterwegs, aber hat immer ganz klar gesagt, wir werden diese Energiewende nicht hinbekommen, wenn wir sie nicht günstig hinkriegen. Und ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Faktor, den man auch einfach als Verfechter der Erneuerbaren dann irgendwo lernen muss. Du musst es natürlich schaffen, die Energiepreise im Zaum zu halten. Und das ist sozial elementar wichtig. Also du musst diesen Ausgleich schaffen, dass die Leute, die irgendwie eine Windkraftanlage vor der Tür haben, sage ich mal, auch den Strom aus der Windkraftanlage zu einem absolut fairen Preis kriegen können. Das ist wichtig. Es ist genauso wichtig, dass ich natürlich zu jeder Zeit irgendwie meine Energie zur Verfügung habe, weil das ist auch wichtig für mein alltägliches Leben. Ich kann mich natürlich ein bisschen anpassen. Also ich habe einen guten Bekannten in Dänemark, kriegst du flexible Stromtarife ohne Probleme. Der stellt seine Waschmaschine im Prinzip nach dem Strompreis. Sowas ist halt eine kleine Spielerei, kann man gut machen, ist jetzt auch nicht technisch mehr so herausfordernd, blöd gesprochen. Zumal, wenn ich die halt irgendwie als Prognose kriege. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich auch irgendwie einen Strompreis haben, den ich bezahlen kann. Und das ist elementar wichtig, das dürfen wir nicht vergessen in Deutschland. Und das ist halt auch was wir weiterhin verfechten müssen, wenn wir Erneuerbare nach vorne bringen. Wir haben Stromgestehungskosten, die sind wirklich gering bei Erneuerbaren, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, die sind auch deutlich günstiger, als wenn ich jetzt ein anderes neues Kraftwerk bauen würde. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch diesen sozialen Ausgleich gewährleisten. Und das ist irgendwie auch, wenn wir Richtung Wärmewende und Sektorenintegration denken, ganz häufig der Fall, dass Stückkosten, sage ich mal, schneller runtergehen als Investitionsausgaben. Und ich habe natürlich immer ein Problem, wenn ich hohe Investitionsausgaben habe. Also wenn ich am Anfang viel Geld in die Hand nehmen muss, das hat einfach nicht jeder zur Verfügung. Und da müssen wir uns ganz viel Gedanken zu machen, wie wir das gelöst bekommen. Also auch wenn wir Richtung Wärmewende beispielsweise schielen, erneuerbare Wärmewende, dann heißt es immer, ja, baut euch doch eine Wärmepumpe ein, so nach dem Motto, ja, aber das kostet einen Haufen Geld. Handwerker sind sowieso eine Mangelware, da müssen wir nicht drüber reden, aber der nächste Schritt, einfach so eine Wärmepumpe zu Hause mal eben einzubauen, ja, auf die lange Zeit, die wir so eine Heizung zu Hause stehen haben, rechnet sich das, aber ich kann mir das nicht als Durchschnittsperson oder als, ja, wer jetzt mal sagt, ich habe jetzt keinen kleinen Geldbeutel, weil ich habe irgendwie noch eine Familie und ne, alles Mögliche, dann ist das nicht so einfach, mal eben sich eine Wärmepumpe einzubauen. Das ist eine Rieseninvestition. Und die rechnet sich dann über mehrere Jahre, höchstwahrscheinlich im Vergleich zu einem Gasbrenner, aber erstmal muss man das Geld in der Hand haben. Und das sind so Punkte, die mir wichtig sind, wo man auch immer sagen muss, das sollte man ansprechen, das sollte man thematisieren, das darf man auch bitte immer wieder Politiker und Politikerinnen sagen. Leute, denkt dran, nur weil irgendwer ausgerechnet hat, die Stromgestehungskosten sind gering, heißt das nicht, ich muss am Anfang nicht einen Haufen Geld in die Hand nehmen. Das Geld brauche ich am Anfang einmal. Nur weil ich ausgerechnet habe, die Wärmegestehungskosten, also das, was ich pro Kilowattstunde Wärme über die Jahre zahle, ist gering, heißt das auch nicht, dass da am Anfang nicht eine Riesensumme steht, die mich daran hindert, Dinge umzusetzen. Und das sehen wir, glaube ich, häufig in der Energiewende. Wir kennen das mittlerweile. Klar, Energiewende dezentral ist super. Müssen wir nicht sagen. Früher hieß es, jeder kann mitmachen. Ich würde, glaube ich, sagen, heute kann immer noch viele mitmachen. Ist ein bisschen herausfordernder geworden, aufgrund dieser hohen Investitionen am Anfang häufig. Aber das ist für mich eigentlich wichtig. Und natürlich daneben kommt, klar, das klassische Problem mit, wenn ich eine Windkraftanlage baue. Wie gesagt, sollten meiner Ansicht nach vor allem auch die Leute profitieren, die sie sehen müssen oder sehen können. Ich komme ja aus der Kategorie sehen können, aber das ist dann trotzdem immer noch ein Punkt, den man ansprechen sollte, wie beispielsweise durch Windstromtarife oder sowas. Das finde ich sinnvoll, finde ich gut. Und man sollte auch auf jeden Fall Richtung Gemeindeunterstützung etc. weiterdenken können und weiterdenken dürfen.
Ja.
Das ist auch so ein Punkt.
Wie funktioniert so ein Windstromtarif? Weil ich habe mal eine Abschlussarbeit betreut, damals bei Denker und Wulf war das, glaube ich, und da hatten wir uns überlegt, wie kriegen wir das hin, dass im Grunde die davon positiv oder negativ, wie man es halt sieht, betroffen sind, einen günstigeren Stromtarif bekommen. Dann haben wir gesagt, komm, jeder kriegt ein Balkonkraftwerk. Das ist das Einfachste, weil das kann man sich in den Garten stellen, hat da im Grunde sogar noch mehr Vorteil von, wenn man die ganzen Entgelte, Umlagen oder sowas auch noch einspart. Wie würde so ein Windstromtarif geschmeidig funktionieren?
Bin ich jetzt nicht der Experte, muss ich sagen, weil ich nicht im
Okay.
Windsektor bei uns bin, sondern Wasserstoffsektor und Wärmesektor. Aber wir machen das mit meistens Stadtwerken als Partnern oder ähnlichem. Also ich weiß es an einem exemplarischen Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, wo wir das mit einem Partnerstadtwerk machen. Die bieten den Strom an. Das liegt daran, dass der Landtag selber kein Stromlieferant ist für Endkunden. Also machen wir einfach nicht. Aber die kriegen dann in der Region, haben die Möglichkeiten, für günstigsten Tarif zu bekommen. Wie gesagt, in der Kombination mit dem Stadtwerk, dass das dann in der Region anbietet.
Okay, verstehe ich. Das heißt, die würden einfach dahin wechseln und im Idealfall ist dann der Tarif wirklich auch günstiger als jetzt vergleichbare Tarife, die ja
Der
auch immer da sind.
ist nicht, also soweit ich das gesehen hatte, war der relativ günstig, ja. Das ist schon.
Okay.
Das ist
Sehr
schon nett.
schön. Jetzt hast du
Aber wie
Energie,
gesagt,
ja?
hat man ja auch, also wenn ich den Windstrom in der Umgebung produziere, also auch aus Netzrestriktionen etc. pp., das ist schon eine gute Sache.
Ja. Wobei wir ja da wieder in Deutschland sind und egal wie viel Netz du verwendest, ob 1 Meter oder 1.000 Kilometer, man zahlt ja tatsächlich immer die gleichen Netzentgelte. Das war ja ganz früher mal anders. Zumindest im Gas war es so, dass es davon abhängig war, wie viel Netz oder Leitung man durchschritten hat, es unterschiedlich teuer war. Das ist ja aus Vereinfachungsgründen vereinheitlicht worden. Und jetzt ist es tatsächlich ja, solange du das öffentliche Netz nutzt, ja fast unerheblich. Nee, du sagst nein, Benni, schieß los.
Ist nicht.
Gut, jetzt bin ich
Also für die
gespannt.
Übertragungsnetze hast du natürlich recht. Also auf Stromnetzebene ist es so, dass die Übertragungsnetzentgelte werden vereinheitlicht. Das ist mittlerweile seit boah, 2 Jahren, glaube ich, so. Die haben jetzt dieses Jahr und letztes Jahr zum ersten Mal identische Stromtarife, also identische Netzentgelte haben, die werden ja dann umgelegt. Für die regionalen Netzentgelte gab es jetzt gerade eine Reform, wodurch ja jetzt zum Glück zu diesem Jahr auf die Regionen, die durch Netzausbau bzw. durch erneuerbare Integration doch einfach stärker belastet sind, auch auf den Verteilnetzebenen nochmal entlastet worden sind. Jetzt gibt es auch diese Regel, dass wenn ich ein besonders, wie soll man sagen, besonders durch Erneuerbaren durchdrungenes Gebiet habe, dass ich dann da nochmal eine Sonderumlage machen kann. Also heißt in dem Sinne nicht für die Leute, die da wohnen, sondern ich kann Anteile meiner Netzkosten dann verallgemeinern. Dafür muss ich aber einen bestimmten Wert erreichen, den ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. So ein Verhältnis von Einspeisung zu Ausspeisung. Da wird das dann festgelegt. Aber das heißt tatsächlich, ich habe immer noch regionale Unterschiede in den Netzentgelten, ja.
Okay. Und ich dachte, aber es ist jetzt auch, ich
Also
dachte, die
Kern ist halt
waren
immer
dann, ja, ich dachte, die waren
dort, wo
ganz
ich.
lange unterschiedlich und jetzt wurde gesagt, ist ja unfair, gerade SA-Netz zum Beispiel, die Holstein haben ja unfassbar viel ausgebaut, hatten deswegen immer die hohen Netzentgelte und dass es jetzt praktisch harmonisiert worden ist zwischen den 800 Netzbetreibern, Verteilnetzbetreibern und dass jetzt im Grunde diese Komponente mit reingekommen ist, dass wenn das Netz besonders stark belastet ist und gesagt wird, hier, da wird es eng oder wenn es praktisch, ich sag mal, gut ist, jetzt mal was zu verbrauchen, dass es dadurch nochmal gesteuert werden kann, dass es da zeitlich variable Netzentgelte gibt. Das war jetzt mein letzter Kenntnisstand, aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz up to date. Das kann auch sein.
Zeitlich variable gibt es meines Erachtens noch nicht. Da muss ich jetzt überlegen.
Das muss ja der
Also,
nächste Schritt sein.
Genau, also die Bundesnetzagentur ist gerade dabei, Netzentgeltreform anzustreben. Am 2029 soll es da was Neues geben.
Okay.
Ich habe das noch nicht im Detail an. Also Ende im Mai soll irgendwie da ein Konsultationspapier erscheinen, so stand es auf der Website. Ich bin gespannt. Ich bin da selber nicht da drin, steckt da auch nicht so tief drin, aber habe es mir angeguckt. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannende Diskussion, auch weil natürlich Netzentgelte ein Riesenposten geworden sind. Ne? Also wenn man sich die Stromrechnung anguckt, dann kostet der Strom eigentlich nicht unbedingt mehr als das Netzentgelt. So, das ist, also, ne? Klar, du hast halt dann noch irgendwie Steuern drauf und du hast noch dies und das und jenes, aber wenn du dir das alles anguckst, die Strompreise, wirklich effektiven Börsenpreise, sind ja im einstelligen Centbereich so.
Richtig.
Netzentgelte teilweise auch. Das ist halt so ein bisschen das, was man sagen muss. Das ist natürlich ein Problem in Anführungszeichen oder auch eine Herausforderung. Aber da muss man dann sich überlegen, wie man das steuern kann, dass man den Netzausbau vielleicht nicht mehr. Also, ich brauche Netzausbau, das ist klar, weil es ist immer noch die günstigste Version. Wir sehen allerdings auch gerade natürlich, wie massiv Speicher beispielsweise oder Stromspeicher, Batteriespeicher das System auch nochmal an die wirklich ein bisschen nach vorne treiben. Ne? Also, das ist halt, ich will jetzt nicht sagen, an die Grenze bringen, aber. Jetzt sind wir so ein bisschen Richtung aktuelle Themen der Energiewirtschaft auch schon gedriftet. Das Thema Netze wird und ist ein wichtiges, also wird wichtig sein, wird wichtiger werden, auch hinsichtlich nicht nur dem Anschluss von Erneuerbaren, sondern auch Anschluss von flexiblen Lasten. Also die Frage ist halt, wie kann ich beispielsweise Netzanschlusspunkte gut auslasten? Eine PV-Anlage fährt nun mal nachts, da funktioniert, also die gibt es einfach nachts nicht. So, da ist keine Einspeisung zu erwarten, da ist nichts. So, wenn ich dann einen Batteriespeicher mit anschließen kann, sehr gut. Ne? Früher haben die Netzbetreiber dann gesagt, naja, aber du brauchst ja dann die maximale Leistung, die du zur Verfügung hast, auch an dem Netzverknüpfungspunkt. Ist mittlerweile gelöst, ist jetzt noch im Februar, glaube ich, durch den Bundestag gegangen, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Netzanschlusspunkte überbaut werden können. Aber das ist halt, das muss jetzt erstmal ins Rollen kommen. So, das müssen auch Finanzierer lernen. Das ist so ein nächstes großes Thema, was wir haben. So, also neben den Netzanschlüssen, das, glaube ich, einfach ein praktischen Umsetzungsthema ist Finanzierung im Bereich PTX und auch im Bereich, aber auch Batteriespeicher, wenn man sich so flexible Mengen, flexible Netzverknüpfungspunkte überlegt, auch ein Thema werden wird es, weil ja natürlich ist immer die Frage, die Bank, also als Bank ziele ich auch immer auf das beste Geschäftsmodell, was ich finden kann, auf das sicherste. Und wir haben in Deutschland mit dem EEG ein relativ klar definiertes Geschäftsmodell. Das ist bekannt, ja, das läuft seit Jahren, da wissen wir, wie das funktioniert. Und wenn ich jetzt neue Technologien in den Markt bringen möchte, seien es Wasserstoffelektrolysen, seien es Batteriespeichersysteme an flexiblen Nachfragepunkten, dann habe ich dann, das sind neue Dinge, da muss eine Bank lernen, wie das geht, da muss nicht nur der Betreiber das lernen, da müssen die Netze lernen, wie das geht, etc. Und das sind, glaube ich, dann auch nochmal Themen, die einfach auch jetzt hochkommen werden. Die FFE hat da, glaube ich, gerade auch eine spannende Studie zu veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall habe ich da schon mal was gesehen. Was sind so Hemmnisse für PTX-Projekte? Und da war Finanzierung ein ganz entscheidendes Kriterium.
Weil das
Einfach auch, weil.
Geschäftsmodell noch nicht verstanden wird und die Banken deswegen gehemmt sind, das Geld zu geben, oder weil tatsächlich die
Das ist risikobehaftet.
Geschäftsmodelle.
Es ist neu. Es ist
Okay.
risikobehaftet. Es ist nicht so einfach. Und das ist natürlich, wenn ich die klassischen Banken, die EEG-Vergütungsanlagen finanzieren, mir anschaue, da brauche ich, also da kann ich relativ klar das Geschäftsmodell auf 20 Jahre ausrechnen und sagen, so funktioniert das. Klar habe ich meine Gefahr, dass ich einen Zuschlag nicht bekomme. Gut, dann baue ich es halt auch nicht. Ne? Also ich habe da halt Upfront ganz schöne Investitionssummen drin, das ist klar. Aber im Endeffekt ist das wenn es dann einmal funktioniert, sage ich mal, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es ein relativ risikoarmes, aber auch entsprechend weniger rentables Geschäftsmodell. Das ist halt auch immer so die Sache. Darf man auch nicht vergessen, Risiko geht ja auch mit Rentabilität einher. Aber trotzdem, das ist halt so ein bisschen, und da muss man halt lernen. Ne? Also das ist halt, wenn ich jetzt ein neues Geschäftsmodell im Markt drücken will mit dem Thema Wasserstoff, dann haben wir Annahmen natürlich dazu, wie wir denken, dass Wasserstoffpreise sich entwickeln, wie wir denken, dass Strompreise sich entwickeln. Und das muss man dann halt mit Finanzierern durchsprechen, wie das möglich ist oder nicht möglich ist. Und das gilt für den gesamten Sektor- und Kopplungsmarkt. Ne? Also es ist halt im Bereich Wärmespeicher, Wärmelösung natürlich auch nochmal ein Thema, wobei das jetzt, glaube ich, auch nochmal stärker hochkommen wird. Vor allem, wenn wir die Wärmewende jetzt wirklich aktiv angehen sollten in der nächsten Legislaturperiode, da sind wir mal gespannt. Was auf jeden Fall nicht was auf jeden Fall nicht beeinflusst werden dürfte, sind die ganzen Themen Trafoplanung, also Transformationsplanung der Wärmenetze etc. Davon gehe ich aus, dass das so weiterrollt. Wir sind selber als Enertrag, also wir sind nur Energieerzeuger, sage ich mal platt. Also wir hören immer da auf, wo die Energie dann bereitsteht. Wir können Wasserstoff, Wärme, Strom, so. Aber wir hängen natürlich dann quasi am ersten Abnehmer, wenn man so will. Und das ist dann so ein bisschen immer die Sache, dass man da mal sich anschauen muss, ja, okay, wie kann denn jetzt eine regenerative Wärmeerzeugung für eine Gemeinde aussehen, wenn diese Gemeinde wirklich ländlich ist oder so? Da gibt es viele, viele Planungsbüros und auch Softwarelösungen, mit denen man sich anschauen kann, lohnt sich das für ein Wärmenetz oder nicht? Und wenn sich's für ein Wärmenetz ist dann auch die Frage, welche erneuerbaren Einspeisungen habe ich denn da, etc. pp. Und dann kommen wir wieder zum Punkt, wie finanziere ich das Ganze? Da gibt es Gemeinden, die gut aufgestellt sind, die sagen, ja, das kriegen wir hin. Und dann gibt es, glaube ich, einen Großteil der Gemeinden, die sagen, ha, ich brauche da mal ein Stadtwerk. Und das wird, glaube ich, so ein Thema.
Und das hat aber auch kein Geld meistens. Also das ist ja selten, dass ein Stadtwerk dann gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Geld, weil die meisten Stadtwerke in den letzten Jahrzehnten ja auch in der Regel dafür genutzt worden sind, dass sie die Kindergärten und andere Sachen querfinanzieren.
Genau. Und das ist so ein bisschen die spannende Aufgabe, glaube ich, die uns da auch bevorsteht. Weil die Wärmewende wird auf uns zurollen und sie wird auch schneller auf uns zurollen, glaube ich, als alle denken. Weil das Thema Gasausstieg, glaube ich, also Erdgas müssen wir uns auch nochmal dann irgendwann klar machen. Also es gibt, ich kenne das jetzt von bekannten Kollegen aus der Gaswirtschaft, die sagen, ja, also natürlich, wir haben jetzt die ersten Meldungen gehabt, dass Gasnetzbetreiber sagen, lohnt sich nicht mehr ab Jahr X. Also wir haben es, glaube ich, aus der Schweiz, wenn mich nicht alles gehört, Deutsch gehört gehabt und auch aus ein paar süddeutschen Gemeinden.
Augsburg, genau, die waren die ersten.
Genau. Und hat natürlich für erste Aufschreie gesorgt, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass wenn jetzt so der ein oder andere aussteigt, also wenn ich ein langes Flächennetz habe, was soll ich machen? Also es lohnt sich nicht, jeden Einzelnen zu beliefern, vor allem wenn ich halt in der Fläche bin. Aber dann sind wir halt wieder bei dem Thema, na, da muss ich muss die Wärmequelle tauschen. In der Regel im Flächenbereich kann ich noch irgendwas mit Wärmepumpen anfangen. Okay, da muss ich irgendwie diese Finanzierung für die Wärmepumpe hinkriegen.
Ja, das
Und das
stimmt.
wird, glaube ich, so ein bisschen der spannende Teil.
Lass uns bei Enertrag
Und dann brauche
nochmal.
ich einen günstigen
Ja.
Strompreis. Und dann
Genau,
brauche ich
aber.
Flex. Also, aber ich habe einen Wärmepumpspeicher, also ich kann die Sektorenkopplung nutzen. Das ist dann immer so ein bisschen
Ich wollte gerade
meine
sagen,
Hoffnung.
da ist ja die Idee tatsächlich, dass dann das, was in Dänemark vielleicht mit der Waschmaschine so ein bisschen belächelt wird, dann ja automatisiert einfach funktioniert, dass man sagt, okay, die Wärmepumpe braucht ja nicht 24 Stunden am Tag betrieben zu werden, sondern da reichen, keine Ahnung, je nachdem, wie man sie auslegt, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, wenn es kalt ist, vielleicht auch mal 10 Stunden oder sowas. Und der Wärmespeicher kann dann im Grunde als Tagesspeicher wunderbar funktionieren und den Rest dann abdecken, was an Wärmenachfrage da ist. Und ein Haus, muss man auch zugeben, ist ja auch ein Wärmespeicher. Also meine Frau merkt es in der Regel 24 bis 36 Stunden, nachdem der Pelletskessel ausgefallen ist, dass ihre Füße kalt werden. Und die anderen merken es gar nicht. Also unsere Kinder, die sind da total temperaturunaffin. Und da merkt man schon, dass so ein Haus auch ganz gut Wärme einlagern kann. Ich wollte nochmal einen Schritt zurück machen, Benni. Enertrag, Power to X. Was ist das X, was euch am meisten umtreibt? Ist es tatsächlich das Thema Heat, also Wärme im Augenblick? Ist es Wasserstoff? Ist es irgendwas ganz anderes? Kannst du das irgendwie quantifizieren? So
Also
viele Menschen arbeiten daran, so viele Menschen daran?
Wow, das mit den Menschen arbeiten, daran ist schwierig. Also ich glaube, das große Thema, was uns in Deutschland umtreibt, ist Wasserstoff, einfach immer noch. Da sind die meisten Anlagen in Planung, einzelne jetzt im Bau auch. Und das sieht Enertrag, glaube ich, so ein bisschen auch als, oder sehen wir als da machen wir das meiste aktuell. Da geht auch die meiste Manpower rein. Wärme sehen wir immer als kommt jetzt auf Thema. Also da sind jetzt haben jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Leute mit mal ein bisschen mehr angefangen. Wir haben es halt als Abwärme natürlich aus den Elektrolysen. Das würden wir auch immer gerne nutzen. Das ist auch bei Förderprojekten oder ähnlichen Projekten auch immer gerne gesehen und finden wir auch einzig nur sinnvoll. Also bin ich ehrlich, als Energietechniker will ich das auch loswerden und sinnvoll einsetzen. Also,
Und lohnt sich das auch?
aber
Ist
ja.
das auf dem Temperaturniveau, dass man das sinnvoll verwenden kann? Oder braucht man dann eigentlich nochmal eine Wärmepumpe, um es nochmal aufzutoppen?
Ja, du brauchst eigentlich nochmal eine Wärmepumpe, um es aufzutopfen, solange du jedenfalls keine modernen Wärmenetze hast, ne? Also wenn wir von den Niedertemperatur-Wärmenetzen reden, dann also Wärmenetze 4.0 etc. Geschichten, dann kann man da vielleicht drüber reden, aber ansonsten reden wir darüber, dass das nochmal aufgetoppt wird mit der Industriewärmepumpe oder sowas. Genau.
Das heißt, ihr
Aber das
plant
ist
diese
machbar.
Anlagen, die Elektrolyseanlagen, gar nicht da, wo es jetzt unfassbare Stromüberschüsse gibt, sondern halt schon da, wo auch eine Wärmesenke da ist, oder was sind da die Planungsprämissen?
Ja, die Planungspromissen, das ist ein spannendes Thema. Hängt vom Bundesland ab, muss ich jetzt einfach direkt mal sagen.
Okay.
Also, weil in der Regel brauchst du ein Industriegebiet. So. Ansonsten kannst du, also es gibt jetzt mittlerweile Ausnahmeregelungen, aber alles, was so ein bisschen größer ist, sage ich mal, was Richtung Großanlagen läuft, und das ist wahrscheinlich zukünftig das Einzige, was funktionieren wird in der Größenordnung, weil sonst kriegst du die Skaleneffekte nicht. Dann brauchst du ein Industriegebiet, und wo du also die Industriegebiete suchst, kannst du dir dann relativ einfach zusammensammeln, sage ich mal, welche möglich sind. Nämlich, klar, brauchst du irgendwie Strom in der Nähe. Also es gibt jetzt meiner Ansicht nach nicht nochmal an den Großverbraucher noch einen Verbraucher dran zu hängen, ne? Also man versucht dann schon so ein einheitliches Konzept. Wir versuchen immer Verbundkraftwerke umzusetzen. Das heißt, wir versuchen erneuerbaren Anlagen dort zu bauen, wo auch, also mit einem Lastnehmer zu bauen, also so, dass wir Erzeugung haben, die wir sinnvoll einsetzen können, wenn sie gebraucht wird, Stromerzeugung, oder auch sinnvoll einsetzen können, wenn sie sozusagen auf dem Markt dann nicht so sehr gebraucht wird und dann halt in Elektrolyseanlagen beispielsweise fahren können oder sowas. Das heißt aber im Prinzip für die Standortsuche schaue ich mir natürlich schon an, wo gibt es Industriegebiete, wo gibt es Entwicklungen Richtung Industriegebiete, auch spezifisch einige Gemeinden schauen stärker Richtung Elektrolyse, sagen halt, du, wir haben hier einen riesen Stromüberschuss, wie sieht's aus? Das ist dann immer spannend. Da musst du natürlich dir das Thema Nachfrage auch schnell anschauen. Im Wasserstoffbereich willst du oder kannst du bis zu einer gewünschten Leistung Trailer nutzen. Irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Also dann, wir haben einen Trailer selber im Betrieb. Wir vertrailern Wasserstoff. Wir wissen mittlerweile, wie viel Aufstand das ist. Und wenn du dann Richtung irgendwie so 60, 100, 150, 200 MW denkst, dann brauchst du was anderes als nur einen Trailer.
Das
Also
glaube
das ist
ich.
dann, also da kann man dann auch trotzdem noch regional vertrailern. Das kann man sich diskutieren, wenn man da irgendwie regionale Abnehmer hat oder sowas. Aber vielleicht reicht auch eine Tankstelle mit einer Pipeline zu versorgen, wenn es möglich ist. Das könnte durchaus einfacher sein. Oder halt die Tankstelle möglichst nah zu machen. Dann kommt es wieder auf die Genehmigungsbehörden an. Aber das ist immer so ein Thema.
Okay, das heißt, wir sind im zweistelligen MW-Bereich bis dreistelligen MW-Bereich. Das ist für euch die Projektgröße, wo du sagen würdest, okay, das kann sich lohnen, das wird sich in Zukunft nur noch lohnen. Da darunter macht es eigentlich gar keinen Sinn zu gucken. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, gar keinen Sinn, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist schon immer so eine regionale Frage, ne? Also kann durchaus mal Sinn machen, dass du sagst, okay, ich plane auch mal irgendwie eine 5-MW-Anlage. Oder also wir sind auch gerade dabei, eine 1 MW nochmal aufzustellen. So.
Was ist da der Case mal aus Interesse? Wie kann eine MW-Anlage für euch jetzt doch noch wieder spannend sein?
In dem Fall ist das so eine Riesenmischkalkulation. Tatsächlich. Nee, also wir richten jetzt gerade eine neue an einem Standort, den wir schon haben. Und das ist dann auch nochmal, um ein bisschen andere Dinge auch zu lernen. Da gibt es dann verschiedene Gründe, dass wir das aus ökonomischer Sicht einmal machen wollen, aber auch aus technischer Sicht. Und haben da halt auch schon eine Anlage stehen, deswegen ist das genehmigungsrechtlich auch etwas einfacher.
Okay, gut.
Das ist halt auch so ein Thema, ne? Wenn du die Genehmigung, wenn du weißt, du kriegst eine Genehmigung in einer bestimmten Region einfach nicht, brauchst du es auch gar nicht erst zu versuchen. Das ist halt auch so eine Sache. Also wenn du natürlich weißt, du hast irgendwie schon ein für Elektrolysen ausgewiesenes Gebiet eventuell oder für Energieerzeugungsanlagen oder sowas, dann ist das schon nochmal was anderes, und spart dir dann am Anfang auch Upfront-Kosten. Das darf man auch nicht unterschätzen. Dazu hilft es auch viel, wenn jetzt beispielsweise wir Gemeinden schon von Anfang an sagen, hey, wir haben das auch schon mit unseren Genehmigungsbehörden mal vorbesprochen, dass das gehen sollte. Wie sieht's aus? So. Und dann muss man halt mit den Netzbetreibern, also wieder beim Netzbetreiber, diskutieren, wie sieht's aus mit einem Stromanschluss für uns, so. Und ich hatte heute Morgen auch noch einen Austausch mit einem Netzbetreiber, und hieß es auch so, ja, jetzt kommen die ganzen Batteriespeicher. Und wenn die tatsächlich, also die haben, wenn mich nicht alles täuscht, da habe ich aber noch nicht wieder nachgeguckt, irgendwo so einen halben Vorrang bekommen.
Okay.
Könnte dazu führen, dass natürlich, also wenn man da so einen Vorrang einräumen sollte, weiß ich nicht, ob es passieren kann oder nicht, dann gibt es die Batteriespeicher erstmal, und dann gibt es danach Elektrolyse. So.
Okay. Den habe ich noch nicht gehört, den Vorrang, aber spannend.
So.
Vielleicht
Vielleicht lüge ich auch gerade.
auch.
Das könnte falsch sein.
Ja, aber manchmal sind
Das
das ja auch
darfst du
so
dann in den Shownotes
informelle.
nochmal korrigieren.
Genau, das darf ich nochmal korrigieren. Wenn die Elektrolyse denn da ist, und egal ob es ein MW ist oder die 160 oder 200 oder was auch immer, was sind eure Verwertungswege für den Wasserstoff? Ist es tatsächlich, keine Ahnung, die Stahlherstellung, die ihr anstrebt, ist es irgendwas komplett anderes? Was ist da die Abnahmeseite? Oder sagt ihr, nee, wir speisen einfach ein in Hochdruckgasleitung, mischen das bei und fertig?
Also Hochdruckgasleitung beimischen, kann ich mir sagen, ist gar nicht so cool.
Okay. Wegen, was ist da nicht cool dran?
Die Reinheit des Wasserstoffs ist eigentlich der Wert von Wasserstoff, ne? Also sind wir
Okay.
ehrlich, das, was den Wert macht, ist eigentlich im Ursprung nun mal, dass du halt einen sauberen Wasserstoff hast. Deswegen ist auch selbst, also wenn ich als Abnehmer auf hohen qualitativ gutwertigen Wasserstoff angewiesen bin, was durchaus der Fall sein kann, dann ist es eigentlich von Vorteil, eine On-Site, also dann ist es von Vorteil, wenn ich On-Site eine Elektrolyse habe oder direkt bei mir in der Nähe habe, weil auch der Transport über das Kernnetz, da alte Leitungen dabei sein werden,
Ah, okay.
Restriktionen bieten kann. Also da sind dann, die werden zwar, sollen wahrscheinlich gereinigt werden, ne? Also die ersten Pipelines werden jetzt befüllt mit Wasserstoff, da schauen wir mal, was rauskommt.
Okay.
Da gab es eine spannende Studie von, jetzt muss ich lügen, weiß ich nicht auswendig, nach dem Thema, wie dreckig in Anführungszeichen kommt der Wasserstoff eigentlich raus, wenn du ihn da reingeschmissen hast. Und unser Problem ist, wir erzeugen halt irgendwie, ja, 5.0 Wasserstoff oder sowas, also wirklich schon einen super sauberen, ne? Also Anzahl der neuen hinten ist wird das. Und dann hast du halt, schmeißt du den da rein, ja, dann kriegst du halt daraus nichts, was du für Automobilindustrie nutzen kannst oder für Tankstellen nutzen kannst, weil da ist dann halt irgendwie wieder noch was Altes dabei gewesen, was aus der Wand rausdiffundiert ist. Technisch geht das ja gar nicht anders. Also was sollen sie tun? Aber das ist halt so ein bisschen die Herausforderung.
Was haben denn neue Pipelines anders? Sind die anders von innen beschichtet? Oder weil ich habe früher immer gelernt, Wasserstoff diffundiert überall durch. Das heißt, so eine Stahlleitung ist eigentlich nett, aber ist eigentlich
Du
mehr so eine
gehst, nö.
Erzählung.
Nö, das ist schon okay. Nö, also, die sind schon dicht. So ist nicht. Das ist nicht unser Problem. Das Problem ist halt einfach, dass sich in den, also die können sich, also du hast da halt jahrelang alles Mögliche durchgelernt. Wenn du ganz viel Pech hast, war da noch eine Biogasanlage vorher irgendwo dabei. Unwahrscheinlich bei dem Kernnetz, muss man ganz klar sagen. Aber wenn du Pech hattest, wäre es das so gewesen. Und diese Langkettenkohlenwasserstoffe können sich halt theoretisch abgelagert haben in den Wänden. Und selbst wenn du die, also die werden jetzt gespült, 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 aber das ist wie, weißt du, mach mal zu Hause irgendwie was sauber und versuch das steril zu kriegen. Ja,
Ja. Und vor allem als
kriegst du es
Beispiel
halt
hat
bis zu
die
X Prozent
Abwasserleitung
sauber, aber.
müsstest du sauber machen. Und wenn, da würde ich danach auch nicht draus essen, egal wie oft ich sie gespült habe. Kann ich
Ja,
nachvollziehen.
so ungefähr. Also das ist so ein bisschen das Thema. Aber trotzdem, also wenn man jetzt mal überlegt, wo geht Wasserstoff hin, kannst du dir die allgemeinen Studien angucken. Also der Mobilitätssektor geht langsam zurück. Ne? Also im Personenlastverkehr haben wir das, glaube ich, langsam mit Elektroautos gelöst. Das ist da, ja klar, gibt es die Tankstellen noch. Finden wir gut, müssen wir ehrlich sein. Ne? Also natürlich, gerade ist der Mobilitätsmarkt immer noch vorhanden und ist auch ein Markt. Dann sehen wir, dass die ersten Industrieunternehmen sich umschauen, mal nach Wasserstoff schielen. Das wird ein Thema werden, das ist ganz klar, weil du kannst bestimmte Prozesse, wenn du sie in Deutschland weiter fortführen willst, das ist auch ein Thema, was man vielleicht wirtschaftspolitisch entscheiden muss, aber wir haben ja jetzt gelernt, dass es vielleicht gar nicht so blöd ist, ein paar Kernindustrien zu behalten. Dann sollte man dann sollte man die mit Wasserstoff versorgen können. So. Und dann ist natürlich die Frage der Kosten ganz schnell da. Da muss man dann Ideen entwickeln, um es einfach zu sagen auch. Ich glaube, dass da aber noch viel Optionen für Ideenreichtum bestehen. So nach dem Motto, ja, Förderprogramme sind das eine oder sonst wie H2 Global als Prinzip ist ja auch eine ganz spannende Sache. Also die machen ja eine Auktion auf Abnehmer- und Erzeugungsseite sozusagen und machen das dann als Ausgleichsmechanismus. Das haben sie jetzt weltweit gemacht. Solche Ideen kann man ja auch diskutieren. Da gibt's viele Optionen, glaube ich. Man muss halt, es gab jetzt auch erste Auktionen von Stahlproduzenten. Sind natürlich alles Themen, wo man mit hinschielt, so muss man ganz klar sagen. Wo wir auch durchaus auch Abnahme sehen in der Industrie, ist einfach, wenn ich sie behalten will, ist notwendig, wenn ich sie defossilisieren will. Ich sage auch ganz klar, also wir brauchen unsere Kohlenstoffquellen. Ne? Das Thema haben wir auch. Also wir haben auch Methanolprojekte oder sowas, wo man sagt, da gibt es eine biogene CO2-Quelle, super gut. Also dann nutzen wir das biogene CO2 beispielsweise aus irgendwelchen Biogasanlagen. Ne? Wenn die da irgendwie tatsächlich wirklich nur noch Reste reinfahren, sage ich mal. Ne? Es geht mir natürlich darum, ne? Diese ganzen Maisgeschichten lassen wir mal außen vor, aber das Thema haben wir oder aus Ethanolproduktion. Das Thema beispielsweise bei einer Zuckerfabrik. Da, wenn die auch Ethanol produzieren, dann kann man natürlich das CO2 von denen wunderbar nutzen. Das kommt aus der Zuckerrübe, das ist biogen. Das kann ich einfach dann auch zum Ethanol nutzen. Also da werden es noch Themen, da werden noch viele Themen auftauchen, wo ich sage, ich brauche Kohlenstoffatome und wo ich Kohlenstoffatome brauche, nehme ich diese Biogensquellen und die kann ich dann auch sehr gut eigentlich mit Wasserstoff zusammen zu Kohlenwasserstoffen und Kohlenwasserstoffketten entwickeln. Das sind, glaube ich, so Themen, die einfach auftreten werden. Und ob ich die dann verbrennen muss, das ist das vielleicht das eine. Das ist dann viel, wenn man Richtung Schifffahrt, Langstrecken guckt oder wenn man Richtung Flugbenzin guckt. Natürlich, wenn das alles so Themen. Also Ja, ich weiß, es gibt Wasserstoffflugzeuge als Idee. Wenn mich nicht alles täuscht hat, ja, jetzt muss ich lügen. Airbus, irgendjemand in Hamburg, das Programm aber auch gerade etwas wieder nach hinten geschoben.
Also wenn es Hamburg war, kann es ein Airbus gewesen sein.
Ich glaube, es war viele, also auf jeden Fall, also es sind viele dran. Ich habe das Flugzeug noch nicht fliegen sehen. So, es ist einfacher, da synthetisches Kerosin reinzutun.
Ja, das ist richtig. Gut, das heißt, ich habe auf die Frage jetzt so eine etwas weite Antwort bekommen, Benny, dass im Grunde da
Also,
viele
ich
Möglichkeiten
kann
da
es auch
sind,
nochmal zusammenfassen.
aber noch nicht so ist, die drei Cases, die verfolgt ihr gerade aktiv, da wird heute schon im Grunde Geld verdient, so ist es tatsächlich augenblicklich noch nicht in Deutschland.
Augenblicklich ist der Markt in Deutschland nicht so groß. Ja, also augenblicklich ist, glaube ich, der aktuelle Markt ist Mobilität. Da gibt es Wasserstoff und da wird Wasserstoff genutzt. Auch für den Schwerlastverkehr finde ich das Thema nicht falsch, weil die armen Leute sollen mit ihren, also das ist halt auch so eine Ressourcenfrage, ob ich das alles in eine Batterie vorher stecke. Ich muss ich Disclaimer machen, ich war natürlich vorher auch in der Mobilitätsforschung. Deswegen, ich kenne den Mobilitätsmarkt ganz gut. Wir haben uns auch mit dem ganzen Thema Elektro-LKW, Oberleitungs-LKWs, Wasserstoff-LKWs mal ein bisschen detaillierter auseinandergesetzt. Und das, was du an Ressourcen brauchst, aktuell, ne? Also aktuelle Technologie, Batterietechnologien, aber trotzdem, für so Großbatterien schon ordentlich. Und das ist dann auch aus, jetzt kommen wir wieder Richtung meinem, Sozialgesichtspunkte sind wichtig. Da kommt man dann auch schnell hin, dass man sagt, na gut, wie werden die abgebaut? Wo kommen die her? Ich kann heimischen Wasserstoff nehmen oder ne, Batterien importieren. So, dann ist das halt auch so ein Thema, wo man denkt, ja, da wird es spannend. Aber genau, also aktuell Mobilitätsmarkt noch und der Industriemarkt fährt langsam hoch, würde ich sagen.
Okay. Und ihr seid ja auch in anderen Ländern aktiv. Ist das, du hast gerade gesagt, der deutsche Markt ist überschaubar. Gibt es woanders Märkte, wo du sagst, okay, da geht ihr als Endertrag jetzt mal als erstes hin, um praktisch da Früchte zu ernten, die man da schon ernten kann? Oder sind die anderen Länder jetzt auch nicht so unfassbar viel uns voraus?
Also, ich glaube, also jetzt muss ich mal überlegen, ich bin jetzt nicht im International Business bei uns, deswegen kann ich das nur eingeschränkt beantworten. Wir haben aber, also wir haben ja schon eine Elektrolyse seit 2011 laufen mit Deutschland. So, da gibt es einen Teil, der geht Richtung Wärmeversorgung tatsächlich, da geht ein Teil Richtung Mobilität, wenn mich nicht täuscht. Ich weiß aber nicht, wo die anderen Mengen hingehen. Dann ist das, glaube ich, eigentlich die am längsten läuft, irgendwie deutschlandweit und auch schon weltweit relativ lange dabei ist. Ansonsten weltweit haben wir, ich will nichts Falsches sagen, noch nicht so viele Projekte am Laufen. Ich weiß gerade nicht, ob da schon was läuft.
Das
Und
ist
da
auch
sind wir
eine
aber auch viel in
Aussage.
Derivaten unterwegs. So, das ist einfach das Thema. Derivate halt, also Ammoniak oder Methanol auch wieder. Weil du, also Wasserstofftransport über längere Strecken ist halt einfach eine Herausforderung, muss man auch klar sagen. Es gibt mittlerweile immer noch keine Flüssiggas-Wasserstofftanker, soweit ich weiß. Jedenfalls, also gerne Infos an mich, wenn da jemand was gefunden hat.
Der Grund
Aber die
ist
Frage ist halt immer.
die Eigenschaften des Wasserstoffes, die praktisch es zu energetisch aufwendig machen, es zu verflüssigen, um es dann transportieren zu können, oder?
Ja, das wäre das Einzige, was du eigentlich auf lange Strecke machen könntest in meiner Welt. Also jetzt mal als Ingenieur gedacht. Es ist halt einfacher, die Derivate zu transportieren. Also Ammoniak besteht halt als, da besteht die gesamte Infrastruktur. Da muss ich mir in Anführungszeichen nichts Sorgen machen. Ja, ich muss natürlich mir noch ein paar Sorgen machen, aber es gibt erstens Leute, die diese Häfen bauen. Es gibt zweitens Leute, die diese Schiffe besitzen. Es gibt drittens Leute, die irgendwie den Ammoniak verwerten können. So, das sind halt, das ist von Vorteil. Das Gleiche geht für Methanol, ne? Das ist auch ein chemischer Grundstoff. Ich weiß exakt, wie ich damit umzugehen habe. Dafür gibt es Vorschriften. Das ist auch wichtig. Ja. Dürfen wir auch nicht vergessen. Wir freuen uns mal, wenn wir tatsächlich Vorschriften haben, an denen wir uns halten können. Weil, wenn du die erstmal selber entwickelst und dann nach einem halben Jahr ändern sie sich wieder, dann bist du auch so, muss das sein? So, und das ist halt, wenn du weißt, es gibt diese Vorschriften seit 10 Jahren, die sind etabliert, kann die Branche umsetzen, dann ist das schon auch eine gute Aussage. So. Und deswegen sind wir jetzt weltweit vor allem mit den Projekten im Derivatebereich eigentlich aktiv. Und das ist dann auch nochmal ein spannendes Thema.
Okay, gut. Und nochmal zur Betriebsweise der Elektrolyseure. Die fahren ja hoffentlich, also der 2011 wird wahrscheinlich noch irgendwie so Strich fahren, weil der im Grunde erstmal in Betrieb gesetzt werden musste und irgendwie sonst was. Nö, macht er auch nicht. Okay, das heißt, der ist schon
Macht er auch
dynamisch am
nicht.
Strommarkt unterwegs und reagiert auf Preissignale oder auf was reagiert er?
Also wie der genau, also wir lernen bei der Anlage viel, aber der ist schon relativ, soweit ich weiß, fährt der nicht Strich, sondern fährt nach Verfügbarkeit. Also für die Gesamtanlagen, die wir planen nicht mit 8000 Stunden. Das kann ich dir direkt sagen. Das sieht eigentlich keiner bei uns, weil genau, also unser Ansatz ist halt, wie gesagt, Verbundkraftwerke zu bauen, nicht eine Industrie. Also wir wollen Industrieanlagen bauen, aber wir wollen sie halt als Verbund, als Energieverbundsystem bauen. Das heißt, du wirst erneuerbare Anlagen in der Umgebung bauen müssen, um halt auch möglichst wenig Netztransport zu haben, ne? Und dann begrenzen sie sehr schnell deine Vollerstunden. Also wenn du eine gute Region hast, dann kommst du vielleicht jenseits der 4000, vielleicht sogar knapp über die 5000, aber das hängt halt ein bisschen vom Portfolio ab, was du an erneuerbaren Anlagen, sag ich mal, kontaktierst. Gibt es ja auch Vorschriften mittlerweile, RVNBO-Kriterien zu erfüllen, musst du bestimmte, musst aus der Region Deutschland, das ist schon mal relativ simpel, aber musst halt auch irgendwie nachweisen, dass der Elektrolyseur einen Vertrag hat mit dem Erzeuger und direkte Verbindungen bestehen, etc. pp. Also kannst du auch nicht alles Mögliche machen jetzt mittlerweile mehr. Deswegen müssen da auch überall irgendwie PPAs entstehen oder gibt da auch noch weitere Überlegungen, kurzfristige PPAs, etc. pp. Da entwickelt sich gerade ganz viel, auch vor dem Hintergrund, dass wir einfach ab 2028 die Zusätzlichkeitskriterien nach RVNBO-Kriterien erfüllen müssen. Das ist dann auch so eine Mischung, machst du nur RVNBO oder machst du auch Low Carbon Hydrogen oder also gibt es auch noch ein paar Regulierungsoptionen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich gibt es irgendwie 2000 Stunden im Jahr, wo erneuerbaren Strom mega wichtig ist und das Netz stützt und auch unseren Bedarf stützt. Und diese 2000 Stunden, da soll auch bitte der Strom als Strom genutzt werden. So, ne? Also da muss man auch sagen, das ist natürlich unser Vorteil, dass wir irgendwie mehrere Standbeine haben. Und dass wir aber auch sehen, dass einfach, also Energiewende muss passieren und dafür, ja, müssen wir eigentlich auch nicht nur Strom bereitstellen. Also wenn ich nur fluktuierenden Strom bereitstelle, dann können viele Prozesse nicht funktionieren. Ne? Guck dir eine Glasindustrie an beispielsweise. Die kannst du nicht einfach ausschalten. Wenn du ein Glasband ausschaltest, dann kannst du auch direkt das ganze Industrieunternehmen wegschmeißen, so ungefähr. Weil die einfach, ja, da läuft das. Und das braucht gewisse Strommengen und die müssen dann halt beschafft werden bei denen. Und dafür brauche ich halt irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt viel Strom, also jetzt habe ich wenig Strom im Netz, dann kriegst du jetzt den Strom, der da ist. Jetzt habe ich gar keinen Strom mehr im Netz, in Anführungszeichen, dann muss ich aus erneuerbaren Reservestrombereichen agieren. Das können einerseits Batteriespeicher sein, ganz klar, die haben auch ein begrenztes Potenzial, aber die sind schon mal gut für die ersten 1, 2, 4, 5 Stunden, je nachdem, wie viele wir so sammeln und bauen werden in nächster Zeit. Dann gibt es ja riesen Gigawattzahlen auch. Ich meine, wir sind auch dabei, aber da sind andere deutlich größer dabei. Und dann schauen wir mal, ob danach nicht dann irgendwann auch das Thema hat die Politik ja auf dem Schirm, Reservekraftwerke notwendig werden. So, und das ist dann halt die Frage, ja, da brauchst du halt Wasserstoffspeicher und dann musst du den Wasserstoff halt wieder rückverstromen. Genau. Und dann ist halt die Frage, nehme ich eine Turbine oder eine Brennstoffzelle? Das ist dann aber tatsächlich eine ökonomische oder eine tatsächlich technische Überlegung, die man dann irgendwann stellen kann.
Ja. Und für solche Cases ist es dann ja wahrscheinlich die Wasserstoffqualität nicht mehr so relevant. Wahrscheinlich für die Brennstoffzelle mehr als für die Gasturbine.
Ja, genau.
Aber so wie es im Augenblick aussieht, werden es wahrscheinlich eher erst die Gasturbinen sein. Das heißt, da kann man schon die Kavernenspeicher, die jetzt fürs Gas genutzt werden, womöglich dann auch für Wasserstoff mitverwenden, Fragezeichen, oder schwierig?
Fragezeichen, wir sind kein Gas. Also ich habe das Thema mit ein paar Kommilitonen, Kollegen, Bekannten aus dem Energiewende-Sektor mal versucht zu besprechen.
Ja.
Es lernen gerade alle ganz viel.
Okay.
Also es gibt ja die ersten Versuche, Kavernen wirklich mit Wasserstoff anteilig zu befüllen. Da gab es jetzt irgendwie letztes Jahr auf der E-World auf jeden Fall eine Präsentation zu. Und auch dieses Jahr wieder das Thema war irgendwie immer wieder. Und ich glaube, es gibt jetzt auch die ersten Überlegungen zu reinen Wasserstoffkavernen. Da ist halt die Frage, habe ich eine leere Kaverne? Aktuell schwierig.
Ja.
Dann spüle ich lieber eine neue und nutze die dann irgendwie in 5 Jahren oder was. Also das ist so ein bisschen so das Thema. Wir haben jetzt, also in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gibt es den Fall, dass ja der eine Strang, der Opal, wenn mich nicht alles täuscht, zu einer Wasserstoffleitung umgewidmet worden ist oder wird gerade, die ist halt leer. Also die kann ich halt nutzen. So, das ist halt von Vorteil. Den Kavernen speichern, wir sehen das alle, wir können quasi alle online gucken, wo ist gerade der Kavernenstand für unseren Gasspeicher und sobald er irgendwie unter gefühlte 60% fällt, sind immer
Das
das
ist
so, ja,
heftig.
die Speicher sind gar nicht mehr so voll. Ich glaube, wenn wir da jetzt auch noch zwei abknapsen und sagen, wir machen Wasserstoffspeicher drauf, Weiß ja nicht, ob das so eine, also ob das so dem Durchschnitt dann
Ja, man
würdiger
muss ja
wird.
nicht die größten nehmen, man kann ja erstmal zwei kleine nehmen, um damit
Ja, klar, also
anzufangen.
genau. Nee, aber gibt's ja Überlegungen, von daher.
Gut. Du hast gerade erwähnt, Björn, ihr seid auch beim Thema Batteriespeicher aktiv. Da wäre jetzt auch das, meine Frage, wenn ich Richtung Zukunft gucke, was sind bei euch so die nächsten Schritte? Geht ihr jetzt auch ein bisschen in Richtung Batteriespeicher? Sagst du, nee, wir haben hier Power-to-X, da bleiben wir bei? Oder sagst du, nee, eigentlich, da ist noch so ein anderes Blümchen, was sich gerade entwickelt und das wird euch die
Nö,
nächsten
also
Jahre begleiten.
Batteriespeicher ist nicht nur ein Blümchen, das machen wir schon, das machen wir auch aktiv. Da
Gut.
sitzen auch Kollegen, also Power2X ist bei uns auch Batteriespeicher mit dabei. Das machen primär, ja, Kollegen jetzt nicht, die ich bei mir im Office sozusagen, also ich sitze ja in Rostock, sondern sind dann eher die aus Berlin, aber mit denen sind wir auch im regelmäßigen Austausch. Sind auch ein bisschen noch verteilt Deutschland, ne? Also wir haben ja relativ viele Offices auch in Deutschland, dass man auch, also bei uns ist generell sind die Leute irgendwie alle sehr, sehr, sehr weit unterwegs und sehr weit verstreut. Aber deswegen auch kein Problem, arbeiten immer gerne online zusammen. Und das Thema Batteriespeicher ist auf jeden Fall weit vorne bei uns, klar. Passt halt auch, also wie gesagt, wenn wir so sagen, wir reden von Verbundkraftwerken, wir reden von erneuerbaren Erzeugung, wir reden von, du musst die wichtigen Strommengen speichern, also die nicht so genutzten Strommengen, sag ich mal, musst du speichern. Dann kannst du erst einen Batteriespeicher nehmen und im Anschluss ein bisschen Wasserstoffspeicher. Also das ist ja. Ne? Und ich brauche den Wasserstoff einerseits als stofflicher Verwertung, da wird er zwingend notwendig sein. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir werden Wasserstoff stofflich nutzen müssen, wenn wir wirklich also defossilisieren wollen, weil zurzeit nutzen wir einfach den Wasserstoff aus Methan. Und wenn wir den halt irgendwie anders haben wollen, dann hoffentlich grün und wirklich auch CO2-neutral grün und nicht nur mit irgendwelchen. Also es gibt so die Diskussion, ja, das wird dann stündlich abgeglichen und so. Das ist auch wahrscheinlich richtig so, weil sonst kriegst du ja kein echtes grünes Produkt. Das darf man nicht vergessen. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass da auch die Regeln nicht nur für Europa umgesetzt werden oder für Deutschland umgesetzt werden, sondern auch, also man hat das gerade im CO2-Markt gesehen, ne, das muss schon ordentlich umgesetzt werden. Aber das ist so ein bisschen das Thema. Und deswegen wird Batterie aber auch bei uns immer noch weiter dabei sein und klar schauen wir uns Batteriespeicherstandorte an. Also ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen bekannt, wo wir da aktiv sind und wird da jetzt nicht groß irgendwelche Namen sagen, weil, wie gesagt, nicht meine Projekte, aber das ist spannend, macht Spaß, ist zur Zeit ein Funk, also würden nicht so viele machen, wenn der Markt nicht funktionieren würde.
Ja.
Mal gucken, was passiert, wenn da jetzt, ich weiß nicht, weil wie viele Gigawattstunden alleine 50 Hertz angekündigt hat, also in ihrem Netz angefragt worden wären. Das sind schon große Zahlen.
Ich glaube, es waren bei
Ja.
den vier ÜNBs über 200 Gigawatt mittlerweile. Also es waren
Ja, so eine Zahl habe ich auch schon gehört. Das ist
unfassbar viel.
quasi
Aber
die
ja,
doppelte Windkapazität oder so. Müsste das mal ja sein.
korrekt. Es ist wahrscheinlich viel zu viel, würde ich behaupten. Und ich glaube, wenn da so ein kleines Preisticket hängen würde, dass man praktisch pro Anfrage immer, keine Ahnung, zumindest mal 10.000 Euro bezahlen muss oder so, ich glaube, dann werden die Anfragen auch auf das limitiert, was wirklich umgesetzt werden soll. Weil ich befürchte, dass viele der Anfragen, die da sind, nicht unbedingt zeitnah umgesetzt werden sollen, sondern halt man mal gucken wollte, ob es theoretisch geht und man sich dann womöglich die Rosinen herauspickt. Und wenn man aber vorher sich überlegt, wo könnten die Rosinen sein, wobei da braucht man natürlich auch wieder die Info, es ist ein Henne-Ei-Problem an der Stelle, weil man im Grunde ja die Info braucht vom Netzbetreiber, wie viel Kapazität man zu welchem Preis da haben kann und deswegen sind wahrscheinlich die vielen Anfragen da, die dann aber wiederum die Netzbetreiber blockieren und die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist.
Ja, also ich würde jetzt gerne widersprechen, aber ich werde einfach mal ruhig sein in dem
Gut.
Punkt. Nee, also ich möchte, glaube ich, zurzeit nicht beim Netzbetreiber sein. Die
Nein.
sind gut gefordert. Also es sind einfach sau viele Anfragen, die die kriegen. Das muss man ganz klar sagen. Und dazwischen sind dann nicht nur, sage ich mal, Energieanfragen, sondern sind natürlich auch Industrien. So. Also das ist halt dann auch, oder halt irgendwie, keine Ahnung, na gut, Lieschen Lotte irgendwie, die irgendwie ihr Haus bauen will, das ist dann nicht betroffen, aber dafür gibt es ein standardisiertes Verfahren. Aber halt alles, was so ein bisschen Industrie ist, da, oder auch größere Industrie und fragt halt nach Netzanschlüssen an, die, ja, wird entsprechend auch auf die Liste, ist diskriminierungsfrei, aber wird auf die Liste gesetzt und dann schauen wir weiter. So.
Ja, das stimmt. Benni, ganz am Ende noch die Frage, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage hättest du dir selbst noch gestellt, beziehungsweise womit hast du eigentlich gerechnet, dass wir darüber heute noch sprechen und es ist noch nicht ausgesprochen worden?
Nee, also ich habe damit, glaube ich, nicht gerechnet, dass du mir noch Fragen stellst in dem Sinne. Aber also eine, die ich mir jetzt gerade selber stellen würde oder sowas, wäre tatsächlich die Frage, ich weiß nicht, wer alles deine Hörerschaft ist oder wem wir hoffentlich hier alles mit ein paar Informationen versorgen konnten oder können. Aber falls da ein paar jüngere Menschen dabei sind oder Leute, die sich irgendwie umentscheiden möchten in ihrer Jobperspektive, ich glaube, die Energiewirtschaft ist immer noch ein richtig spannendes Thema und es ist mir auch, glaube ich, eine kleine Herzensangelegenheit. Ich wäre nicht so lange in der Lehre auch gewesen. Ich finde es wichtig, dass jeder und jede einfach so ein bisschen ein Grundverständnis hat für, was ist Strom, was ist Wärme. Ja, also Leute, macht euch keine Sorgen, guckt mal auf eure Stromrechnung. Ja, also das sind tolle Grafiken, die man da mittlerweile sieht. Ja. Guckt da einfach einmal drauf in eurem Leben, nicht öfter. Ich weiß, ihr kriegt irgendwie eine Abrechnung und wird abgebucht, ist gar kein Problem. Aber schaut euch das mal an, dass ihr wisst, was eine Kilowattstunde ist. Ich habe immer, also wir waren letztens hier auf dem Marktplatz, haben ein Projekt vorgestellt und wir haben so eine kleine Umfrage gemacht, einfach nur so nach dem Motto, mal ein bisschen beschäftigen. Links war ein Stand, rechts war ein Stand von anderen erneuerbaren oder biogenen Produzenten. Und da haben wir gesagt, so pass auf, wie viel Strom erzeugt eine Windkraftanlage für wie viele Haushalte? Wie viel Strom erzeugt die PV-Anlage von den anderen gegenüber? Und wie viel verbrauchst du eigentlich im Jahr? Und es gab halt Leute, die wirklich gute Ideen hatten und haben halt auch gefragt, ja, was kostet sich das denn? Also was kostet sich eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang einen Wasserkocher zu betreiben? Schaut euch das mal einmal an. Das sind ein paar Cent. Aber da weiß man wenigstens Bescheid. Ne? Also Wasserkocher eine halbe Stunde, kann ich euch gleich sagen. Alle, die zuhören, alle mal raten. So, jetzt sind wir hoffentlich alle bei 30 Cent rausgekommen.
Ich hätte 20,
das 40, hätte irgendwie sowas.
Ja.
Ja, je nachdem, der Stromtarif, ne? Also ein Wasserkocher hat ungefähr 2000 Watt, so, und eine halbe Stunde brauchst du 1000 Watt, das ist ein Kilowatt. Also Kilowattstunde kostet dich im Schnitt, keine Ahnung, ich hatte jetzt letztens nachgeguckt, da war irgendwas bei 30 Cent bei irgendeinem Versorger. Schwankt irgendwie. Aber trotzdem, schaut es euch an. Und Strom ist ein spannendes Thema. Alle, die jetzt noch überlegen, was sie studieren sollen, schaut euch die Energiewende an. Ich glaube, da kann man noch viel machen. Und ich fand das super spannend, als ich letztes Mal mit jüngeren Menschen im Austausch war, auch hier auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Die sagten alle, jo, wir haben diese Windkraftanlagen vor der Tür stehen. Was machen wir jetzt damit? So, und ich denke, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, ja, was macht man damit? Deswegen bin ich auch in diesem komischen PTX-Bereich hier gelandet, weil ich finde, Strom ist toll. Also Stromwende können wir, ja. Also wir haben dummerweise nur zwei andere Dinge vergessen. Und das eine ist Wärme und das andere ist Mobilität. Mobilität haben wir jetzt so langsam hinterhergezogen. Das wird, ne? Also ich habe heute Morgen noch schon gelesen, Stromautos werden günstiger. Ne? So langsam kommen wir auf den Trichter. Mhm. Und Wärmewende ist noch so ein Herzensthema für mich. Das müssen wir noch hinkriegen. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen was für Dunkelflaute. Fun Fact. Jeder, der Spaß hat, recherchiert mal, was eine Dunkelflaute ist. Ich bin mal gespannt, ob irgendwer Zahlen findet dazu.
Weißt du, was das Gegenteil ist, Benny? Den Begriff habe ich gestern kennengelernt.
Sonnenwind, nee, ich habe keine Ahnung.
Hellbrise, den kannte ich noch nicht.
Den kann ich auch noch nicht, den merke ich mir.
Nee. Also wenn
vielleicht aber deswegen,
die Sonne scheint und überschuss ist. Aber vielen Dank für das Plädoyer. Ich habe ja persönlich auch ein großes Interesse genau daran, weil die Studis können in Flensburg studieren, die können aber auch gerne woanders studieren, wenn die nicht
ich kann jedem Flensburg empfehlen. Als alter Flensburger muss ich sagen, es ist eine schöne Stadt und das Studium ist nett, die FH ist klasse, der Uni-Campus ist auch gut und einmal im Jahr sieht man mich da mindestens.
Sehr schön. Vielen Dank für die sehr positiven Worte und auch vielen Dank für die Frage, die du nochmal ergänzt hast. Und ich wusste gar nicht, dass du da so aktiv immer noch dran bist auf Marktplätzen und in persönlichen Gesprächen. Das finde ich einfach klasse und toll. Sehr gut. Benni, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir Spaß gebracht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, euren Projekten viel Erfolg, dass es gut funktioniert. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal uns wahrscheinlich auf dem Alumni-Treffen wiedersehen in Flensburg.
Freue ich mich drauf. Machen wir so. Perfekt.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.